Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. März 2023 mit Ukraine-Nachrichten,
einer Wahlrechtsreform,
unseren lieben Nachbarn,
noch mehr Nachbarn,
Klimafolgen,
Klimazielen,
der Gaslobby,
Kultur,
Schamjaff zu den Oscars,
dem Börsenticker,
Fake News,
Katrin Rönicke,
Good News, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ja, ich wusste, dass ich mehr habe. Ich fange mit der Ukraine an. Ich versuche in aller Kürze. Also, die letzten Wochen geht es ja viel um Bachmut. Ich habe die letzten 2 Wochen mindestens sehr viel dazu gelesen, gehört. Das Institute for the Study of War schreibt fast täglich darüber. Und es war jetzt ja auch relativ viel in den Medien. Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Chef der Wagner-Gruppe, ja. Prigozhin, der hatte sich öffentlich beschwert, der Kreml würde ihn hängen lassen. So. Weil nicht mehr genug Rekruten nachgekommen sind und so weiter und so fort. Und tatsächlich gab es Mutmaßungen, auch in recht seriösen Kreisen, ob das vielleicht Absicht sein könnte. Also ob Putin und sein Kreis eventuell versuchen, Prigozhin, der ja auch ein Konkurrent letztendlich ist, zumindest so in der politischen Debatte auch so wahrgenommen wird, ihn so ein bisschen mit seiner Wagner-Gruppe da ins offene Messer rennen zu lassen.
Mhm. Oder zumindest irgendwie kalt zu stellen, ne?
Ja, oder beschäftigt zu halten so.
Ja.
Und tatsächlich scheint ja auch die ukrainische Taktik dahinter, dass sie Bachmut jetzt nicht einfach den Russen überlassen zu sein, dass sie, und das sagen sie, also man kann jetzt immer diese ganzen Zahlen natürlich alle nicht überprüfen, ne? Aber sie sagen, für einen ukrainischen Soldaten, der da gestorben ist, sind 7 russische Soldaten gestorben. Ich weiß nicht, ob diese Zahl jetzt korrekt ist, wie gesagt, aber ich glaube, sie würden das nicht machen, wenn es nicht einen gewissen Gewinn für sie bringen würde. Und sie halten so natürlich, und die Wagner-Gruppen sind eine der stärksten Gruppen, die Russland hat, halten sie halt in Schach.
Zumindest kampfkräftigsten Gruppen. Ne?
Ja, die sind halt absolut brutal, die kennen keine Gnade, denen ist also, die sind nicht so, ich sag mal, verschüchtert vielleicht oder wie auch immer man vielleicht ist, wenn man gerade frisch rekrutiert wurde und kaum trainiert und kaum Waffen hat und so.
Ja, die wissen, was sie tun und sind wahrscheinlich auch wesentlich besser ausgerüstet als alle anderen,
ja, wobei
die ihre Waffen weltweit kaufen dürften.
Ja, aber das trotzdem war das ja auch Teil des Vorwurfs, dass sie eben schlecht ausgestattet werden vom Kreml. Naja, jedenfalls habe ich gerade einen ganz guten Bericht der BBC von der Front in Bachmut gefunden. Den verlinke ich auch in den Shownotes, weil ich finde, die BBC ist irgendwie immer mit am nächsten dran. Also die haben wirklich Leute vor Ort. Ich höre auch fast jede Folge dieses Ukraine-Casts der BBC, weil die einfach so gut informieren. Also die haben Expertinnen aus der ganzen Welt, die Einschätzungen geben zu Fragen der Hörerinnen aus der ganzen Welt. Also es ist so wirklich, wenn man gut Englisch versteht, wäre es eine absolute Hörempfehlung, um auf dem Laufenden zu bleiben, was Ukraine angeht. Und jetzt war eben ein Journalist der BBC wirklich vor Ort an der Front in Bachmut bei den Soldaten, also bei den ukrainischen Soldaten, hat mit denen gesprochen. Und die sagen halt auch, es ist nicht ganz so, man darf es nicht optimistisch sehen. Bachmut. So, es ist eigentlich sehr düster, es sieht eigentlich sehr schlecht aus und diese Wagner-Gruppe ist viel besser, als wir vielleicht gerade im Westen gerne glauben würden, dass sie ist.
Ah, okay, wieder eine dieser zu schön, um wahr zu sein Meldungen.
Ja, vielleicht ein bisschen, ja. Eine andere Nachricht ist eine gute Nachricht, die kommt aus Polen. Polen liefert nämlich Kampfjets und zwar schon in den nächsten Tagen, schreiben mehrere Medien und ja, die sagen auch ganz direkt, wir hoffen, dass wir damit der Ukraine auch helfen in dieser geplanten, anstehenden großen Gegenoffensive. Sie sagen auch, es wäre gut, wenn das erst der Anfang wäre und jetzt andere Länder folgen. Mal gucken. Es gibt tatsächlich auch andere Länder, die überlegen, also Finnland zum Beispiel, aber natürlich auch die osteuropäischen Länder. Weiß ich nicht. Also es könnte sein. Und Polen bereitet auch noch weitere Kampfjets vor. Also die geben da ihre alten MiG-29 Kampfjets ab. Ich bin keine Expertin. Ich nenne das jetzt einfach nur für die, die damit was anfangen können. Die haben sie aus alten DDR-Beständen letztendlich bekommen. Das war auch vor, von einem halben Jahr oder so schon mal in den Medien, weil da wollte Polen eigentlich gerne die Dinger von Rammstein aus in die Ukraine bringen lassen, hatte da um die Erlaubnis der USA gebeten und die USA haben halt gesagt, nee, machen wir nicht, ist uns zu risky, wir mischen uns nicht ein. Und dazu zitiert der Guardian eine nicht namentlich genannte EU-Person, also EU-Official, wie es so schön heißt, und die sagt, die letzten 12 Monate haben gezeigt, dass wir vieles erst als unmöglich, gefährlich, potenziell eskalatorisch oder auch einfach unnütz für die Ukraine bezeichnet haben, was sich dann ein paar Monate später als absolut notwendig und dringend erwiesen hat. Ja. Und ich würde ergänzen, dass mit der Eskalation und dieser Gefahr, ja, ich finde, wir sollten es vielleicht langsam mal hinter uns lassen. So, weil es verändert, dass wir diese ganzen Sachen liefern, hat bisher nichts verändert an diesem Krieg.
Also, dass wir diese ganzen Sachen nicht liefern, hat halt auch, also
ne, hat was.
Auch, ja, hat was aber verändert, ja, aber hat halt auch nicht das genutzt, was sie gehofft haben, dass es nutzt, so meine ich.
Ja, weil, genau.
Ne, ich habe ja den Verdacht, also zumindest bei einigen Leuten ist die Idee gewesen, hey, wir liefern da mal nichts, dann merkt Putin, dass er auch nicht so kräftig auf die Pauke hauen muss oder irgendwie sowas.
Ja, aber das ist ja Quatsch, genau. Und überhaupt, also es gab diese Woche eine virtuelle Konferenz von 40 Ländern, die der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt haben. Schweden zum Beispiel 10 weitere Leopardpanzer, Norwegen und die USA nochmal 2 Flugabwehrsysteme und so weiter. Also das ist echt hoffentlich rechtzeitig und die Ukraine sagt auch, ey, je mehr ihr uns unterstützt, desto weniger Menschen müssen unnötig sterben. Und zu dem unnötig Sterben haben die UN gerade einen großen Bericht vorgelegt über die Kriegsverbrechen, über die Attacken auf die Infrastruktur und die systematische Ermordung von Zivilisten, die Russland in der Ukraine betreibt. Also sie sind da vor Ort gewesen, sie haben mit hunderten Menschen gesprochen, waren an den unterschiedlichsten Tatorten, muss man ja sagen, und haben wirklich so gut es geht versucht, Beweise zu sammeln. Wir wissen es ja sowieso schon, dass also wirklich absichtliche Tötung von ZivilistInnen, Vergewaltigungen, also wirklich dass die russischen Soldaten durch die Dörfer ziehen, von Haus zu Haus gehen und die Frauen dort vergewaltigen, dass sie foltern. Also alle diese ganzen Sachen sind jetzt nochmal wirklich auch von der UN, von einer offiziellen Kommission festgehalten, die auch sagt, das kann nicht einfach so ohne Konsequenzen passieren. Wir müssen gucken, wie wir da das Ganze irgendwo vor ein Tribunal bringen können. Mhm. Und sie sagen auch, weil ich muss jetzt gerade an Sarah Wagenknecht denken, die da ja neulich bei Hart aber fair saß und meinte, ja, aber die Ukraine ja auch so, ne? Sie sagen auch, sie haben auch geguckt, was für Kriegsverbrechen von Seiten der Ukraine begangen wurden. Und sie haben 2 Fälle gefunden. 2 gegenüber Hunderten, wo ukrainische Soldaten russische Soldaten in der Kriegsgefangenschaft ermordet haben.
Ja.
Also es sind nicht mal Zivilisten gewesen, aber es ist trotzdem ein Kriegsverbrechen. Aber das schiere Ungleichgewicht, ne, zwischen den beiden Seiten, das haben sie auch nochmal ganz konkret festgehalten.
Du hast eben gesagt, systematisch. Ist das die Ausdrucksweise auch der Vereinten Nationen oder ist das deine Ausdrucksweise?
Sie schreiben Systematik, ja.
Okay, okay.
Ja.
Weil das hatte ich letztens noch in der Diskussion mit einem Bekannten, dass ich gesagt habe, es ist systematisch, was da passiert. Und ich war mir aber, als ich das behauptet habe, tatsächlich nicht so sicher, weil also ging es dann auch um Kriegsverbrechen, die Amerikaner, die Deutschen auch schon in Krisengebieten begangen haben. Also wir haben da ja auch eine unrühmliche Geschichte in Afghanistan zum Beispiel. Wir erinnern uns an die Totenschädel.
Klar.
Weiß ich nicht, und wer sich daran erinnert. Also ihr wollt das vielleicht auch gar nicht googeln, weil es ist wirklich unappetitlich. Aber das waren halt genauso wie Abu Ghraib punktuelle Geschichten. So eklig sie sind, es ist nicht Teil der Kriegsführung gewesen. Und hier sieht es ja wirklich so aus, als wären diese Menschenrechtsverletzungen, als wären diese Kriegsverbrechen Teil der Kriegsführung.
Genau.
Das finde ich so erschütternd daran.
Ne? Das hält der Bericht so 1:1 fest, spricht von systematisch und auch von Authorities, also dass eben entsprechende Autoritäten sind, dann Generäle wahrscheinlich gemeint, auch vor Ort, das auch so anordnen. Klar. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich auch von oben. Also das wird schwer zu beweisen sein irgendwann mal, aber
wie immer in Russland.
Ja. Also das dazu.
Gucken wir zu den anderen Nachbarn. Nee, das waren ja noch gar nicht die lieben Nachbarn. Nee,
dann gucken wir zu den einen
Nachbarn. zum Franzos, zum Franzmann gucken wir. Also in Frankreich, da wollen sie ja die Rentenreform machen. Da gibt es ja seit Wochen Demos gegen das neue Rentengesetz. So also auf einem Niveau, dass der deutsche Spießer sich das Flanellhöschen von oben bis unten vollkacken würde, wenn es bei uns so rund gehen würde wie bei denen. Das finde ich schon mal irgendwie, wo ich denke, ein bisschen neidisch bin ich. Noch neidischer bin ich darauf, dass sie bisher mit 62 in Rente gegangen sind. Mm. Jetzt sollen sie bald mit 64 in Rente gehen. Dann gibt es so diverse Ausnahmen für bestimmte Berufe, die sollen auch teilweise gestrichen werden. Die Begründung ist die gleiche Begründung wie damals bei uns, als sie die Rente kaputt gemacht haben, damit die Reichen immer reicher werden können. Oder, wie man es in Fachsprache sagt, die Rentenreform ist alternativlos.
Ja.
Interessant fand ich, wie sie das Gesetz jetzt geändert haben. Überall steht nur auf Basis von Artikel 49 Absatz 3 der französischen Verfassung. Nirgends steht, was da drin steht. Und da habe ich gedacht, ich guck mal, was da drin steht. Der Artikel, und das ist ganz interessant, regelt nämlich die Macht der Premierministerin, zurzeit Elisabeth Born. Und zwar die Macht der Premierministerin im Gesetzgebungsverfahren. Und der Artikel, also der Absatz sagt, der Premierminister kann nach Beratung im Ministerrat die Verantwortung der Regierung vor der Nationalversammlung für die Abstimmung über einen Text übernehmen. Interessant ist, 2009 haben sie den Absatz ein bisschen geändert, da haben sie aus Text gemacht, einen Haushaltsgesetzentwurf oder einen Gesetzentwurf zur Finanzierung der Sozialversicherung. Mhm. Vor 14 Jahren haben sie das auf Sozialversicherung angepasst.
Mhm. Ah ja.
Merkst du was?
Ja.
Die haben das von langer Hand geplant.
Ja, sieht ganz so aus.
Ja, man kann aber auch sein, dass Rente nicht als Sozialversicherung gilt, jedenfalls in diesem Sinne. Und das ist höchst viel, viel höchstwahrscheinlicher. Aber kannst du ja rausschneiden, wie du willst. Also entweder machen wir eine Verschwörungstheorie auf oder nicht. Also Rente scheint hier nicht als Sozialversicherung zu gelten. Außerdem steht drin, einmal pro Sitzungsperiode, also Legislaturperiode, einmal pro Sitzungsperiode kann der Premierminister auf dieses Verfahren auch bei einem anderen Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag zurückgreifen. Mhm. Das ist jetzt passiert. Der geht noch weiter, der Absatz. In diesem Fall gilt dieser Text oder halt, ne, was habe ich gesagt? Gilt dieser Haushaltsgesetzentwurf oder Gesetzentwurf zur Finanzierung der Sozialversicherung? Also in diesem Fall gilt dieser Text als angenommen. Es sei denn, es wird ein Misstrauensantrag gestellt, der innerhalb von 24 Stunden nach der Abstimmung unter der im vorherigen Absatz genannten Bedingung eingereicht wird. Im vorherigen Absatz steht dann drin, wie so ein Misstrauensantrag durchzuführen ist. Das, ne, so mit Fristen und Quoren und so weiter. Und eigentlich finde ich diesen Artikel 49 und Absatz 3 ziemlich cool. Weil das Ding kannst du benutzen, wenn der Turm brennt, also wenn es wirklich mal schnell gehen muss und du dir echt keine langen Debatten im Parlament erlauben kannst. Mhm. Zum Beispiel, um im Pandemiefall schnell reagieren zu können oder sowas. Mhm. Ne? Also für solche Sachen ist das total gut. Und gleichzeitig wird der Machtmissbrauch verhindert, indem nämlich quasi automatisch deine gesamte Machtbasis in Frage gestellt wird.
Ja.
Ne? Das Ding funktioniert nur, solange nicht der Misstrauensantrag kommt. Wenn der angenommen wird, dazu braucht es eine Mehrheit im Parlament. Wenn der angenommen wird, wird das Parlament aufgelöst, Neuwahlen und so weiter. Man kennt dieses Spiel. Du wirst dir also sehr, sehr genau überlegen, ob du diese Karte ziehst. Weil um den Misstrauensantrag zu stellen im Parlament in Frankreich, braucht es nur 10% der Abgeordneten.
Mhm.
Und die kriegst du im Zweifelsfall immer zusammen.
Klar.
So, und jetzt haben Macron und seine Ministerpräsidentin das Problem, keine komfortable Mehrheit mehr im Parlament zu haben seit der letzten Wahl. Bisher war es ja immer so, dass der Präsident doch die absolute Mehrheit im Parlament hatte. Jetzt hat er nur noch die relative Mehrheit im Parlament. Wenn die über diese Rentenreform hätten abstimmen lassen, hätte das auch ein Nein geben können. Hätte.
Mhm.
Und dann hätte Macron auch noch den Rest seines Gesichts verloren gehabt. Also haben sie diesen Stunt gebracht. Macrons Ausrede war, das finanzielle Risiko bei einem Scheitern der Reform ist einfach zu groß.
Mhm.
Und wie es aussieht, hat niemand diesen Misstrauensantrag gestellt. Was ich auch noch mal gesondert interessant finde. Da bin ich auch noch mal auf die Analysen gespannt, die man dann so lesen wird. Und jetzt halt mal sehen, wie die Franzosen da mittelfristig drauf reagieren, weil die sind ja eh schon total abgefuckt von ihrer Demokratie und ihrer politischen Klasse. Weil auch in Frankreich die Reichen immer reicher werden, die Armen immer mehr. Und weil in Frankreich haben sie ja auch noch Zentralismus.
Ja.
So, dass du in der französischen Provinz noch viel stärker das Gefühl hast als bei uns, dass ja niemand in der Politik was für dich tut, dass die Demokratie nicht in deinem Sinne arbeitet, noch nicht mal ansatzweise. Das, in Frankreich hast du das an den Gelbwesten-Protesten gesehen, die sich damals ja auch jeglicher Teilhabe entzogen haben. Also die haben ja auch tatsächlich gesagt, nein, wir haben keine Entsandten. Ja, wir reden auch nicht mit euch. Ja. Ja, wir seht zu, macht mal was, aber wir werden nicht mit euch verhandeln. Das ist da nochmal so ein richtig krasses Ding. Und Problem da auch, das Einzige, was die Franzosen noch nicht ausprobiert haben, ist, die Nazis an die Regierung zu wählen. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn du da, ich sag mal, in so einer Gelbwesten, in so einem Gelbwesten Zustand existierst, ja, du lebst von Paycheck zu Paycheck, wie es so schön heißt, also von der Hand in den Mund und hast sowieso das Gefühl, dass die Demokratie nicht in deinem Sinne arbeitet, ja, dann kannst du auch mal was Neues ausprobieren, weil was soll schon schiefgehen? Ja? Ja. Weil Nicht-Weiße finde ich sowieso scheiße und schlechter, als es mir jetzt geht, kann es mir auch nicht gehen. Also könnte sein, dass die Franzosen beim nächsten Mal tatsächlich die Nazis in den Palast, in den Élysée-Palast wählen, heißt es ja immer so schön auf Journalesisch. Die nächsten Wahlen in Frankreich sind 2027, falls nichts dazwischen kommt.
Ich finde, was du gerade angesprochen hast, so dieses, dieser Kulturkampf letztendlich ja auch so ein Stück weit, ja. Oder dass die Leute auf die Straße gehen, das sieht man ja gerade überall. Also deswegen gab es ja auch den Brexit, deswegen gab es Trump, deswegen.
Auch.
Ja, und ein weiteres Beispiel füge ich jetzt hinzu, das ist tatsächlich meine beiden Nachbarlandsthemen nämlich auch.
Es gibt noch eins, wo du das gerade sagtest, dass die Leute auf die Straße gehen. Das Interessante finde ich, aus welchen Anlässen die Leute auf die Straße gehen. Die Anlässe sind den Ausmaßen des Protests nicht angemessen.
Ja.
Das ist genau wie Griechenland, ja, Zugunglück. Ja, da ist geschlampt worden und alles. Aber was da wirklich, da ist richtig Remi-Demi in Griechenland. Ich weiß nicht, kriegst du das mit?
Nee, nur direkt im Nachgang von dem Zugunglück mitbekommen,
Da sind halt mehrfach zigtausend Leute auf der Straße gewesen, um zu demonstrieren. Also es brodelt was, meint man, ne?
Absolut. Und ja, gucken wir ins nächste Nachbarland, in den Westen, in die Niederlande. Da gab es Wahlen, Provinzwahlen wird es genannt. Damit wird der niederländische Senat neu besetzt. Das ist das Oberhaus des niederländischen Parlaments, sitzt in Den Haag. Und da ist jetzt nämlich auch so eine Partei als sehr starke Kraft hervorgegangen, die es quasi vorher gar nicht gab. Das ist die Bauer-Bürger-Bewegung. Du könntest das jetzt bestimmt toll auf Niederländisch sagen.
Nee.
Bürger-Bewegung.
Warte, also. Guck mal, was? Bauer-Bürger-Bewegung? Ich guck mal, wie man das, aber wahrscheinlich könnte ich das nicht. Mal gucken, wie die heißen hier. Bauer-Bürger-Bewegung.
Und das ist genau sowas. Das ist eine Partei. 19% haben die einfach aus dem Stand bekommen. Eine Partei, die vor allem ein Ziel hat, nämlich zu verhindern, dass die Stickstoffrichtlinien in der EU auch in den Niederlanden umgesetzt werden. Es geht wirklich fast nur um Stickstoff. So, und natürlich, also ist es ganz viel Identitätspolitik, wenn man das so liest, so, dann ist so, wir Bauern, unsere Existenz ist bedroht durch EU-Gesetzgebung und so weiter und so fort. Und tatsächlich wollte die Regierung von Mark Rutte das natürlich umsetzen, weil sie muss es ja auch irgendwie umsetzen. Und ich finde, das ist tatsächlich auch nochmal so ein Beispiel für so einen Kulturkampf. Und das zweite Beispiel ist unser netter Nachbar im Osten, Polen, wo ich ja in Sachen Ukraine-Krieg fast nichts zu bemängeln habe. Hast du es inzwischen gefunden mit der Bürgerbauer?
Ah, da hier. Bürgerbewegung.
Sehr schön. Danke.
Würde ich sagen.
Ja, kann gut sein. Ich habe keine Ahnung.
Ist eine landeleike politische Partei, die das Stem von einem Vorhät, Plattenland, Huren. Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Wochen.
Ja. Also schauen wir nach Polen.
Ja, Holger.
Da wurde nämlich gerade eine Frau verurteilt, weil sie einer anderen Frau Abtreibungspillen geschickt hat. Beihilfe zum Schwangerschaftsabbruch wird das genannt. Und das ist nach einer Gesetzesreform 2021 ja jetzt in Polen strafbar mit bis zu 3 Jahren Haft.
Das ist alles so mittelalterlich.
Ja, vor allem, pass auf, die Frau, die diese Pillen gebraucht hat, war Opfer häuslicher Gewalt.
Auch das noch.
Sie hat sich nicht getraut, im Ausland irgendwelche Medikamente zu bestellen. Das ist das, was normalerweise so Organisationen in Polen, also es gibt mehrere Menschenrechts- und Frauenorganisationen. Hier geht es um eine, die heißt Abortion Dream Team sozusagen, wenn man es auf Englisch übersetzen würde. Ich kann es nicht auf Polnisch aussprechen. Die halt Frauen beraten, wenn sie, oder auch Schwangere beraten, wenn sie die Schwangerschaft abbrechen wollen. Und in der Regel sagen die dann, wie man im Ausland diese Abtreibungspillen bestellen kann. meistens in den Niederlanden. Und das hat sie sich aber nicht getraut, hatte sich aber an diese Organisation gewandt. Und die Frau, mit der sie da geschrieben hat, die hatte halt noch quasi zu Hause für den eigenen Gebrauch, sagt sie, muss sie sagen, für den eigenen Gebrauch darfst du es nämlich haben. Mhm. Dann ist es nicht strafbar, hatte sie gerade noch eine Pille da oder ich weiß gar nicht, wie viel man nehmen muss, aber hatte sie gerade eine Portion da. Und hat das dann halt dieser Frau, die sie als in einer absoluten Notlage sich befindlich empfunden hat, weil der Mann hat sie auch daran gehindert, nach Deutschland zu fahren, um dort die Schwangerschaft zu beenden und so, hat sie dann halt ihre Packung geschickt. Und dieser Mann hat diese Packung gefunden, hat die Polizei eingeschaltet.
Was?
Ja.
Alter.
Und vor Gericht gelandet ist die Frau, die die Abtreibungspillen geschickt hat und nicht etwa der Mann, der seine Frau geschlagen hat. Ja, also das, der Nachbar im Osten sozusagen. Also ich finde schon, das ist alles so. Und ich, das eine ist eben oft so dieses Klimading, finde ich, was von diesen
vom rechten Rand.
Populistischen.
Das ist der rechte Rand, der da aktiv ist.
Ja, dass da immer aufgegriffen wird, weil letztendlich geht es in die Niederlande, es ist ein Umwelt- und Klimathema, wenn du so willst, weil natürlich auch die Landwirtschaft eine der größten Sektoren ist, die vor Klimaherausforderungen stehen. Und das hatten wir ja auch schon, dass sie ja sehr schnell auf die Barrikaden gehen, wenn sie irgendwas ändern sollen. Und natürlich die Rechte von Frauen, LGBTQIA, Andersgläubige, Schwarze und so weiter. Also eigentlich einfach Menschenrechte. So. Mhm.
Und was ganz interessant ist, ist halt, dass die Landwirtschaft, also man verbindet ja mit den Niederlanden die Landwirtschaft, Holland-Tomate, Holland-Salat und so, im Grunde völlig nachrangig in deren Bruttoinlandsprodukt ist.
Echt?
Ja.
Ich dachte, sie seien so ein großes Exportland für
die sind ein großes Exportland. Aber das ist, 2021 hat die Landwirtschaft 1,6% zum niederländischen Bruttoinlandsprodukt beigetragen.
Ja, krass.
Das ist wirklich ganz interessant. Was haben wir hier? 2,3% der Erwerbstätigen sind in der Landwirtschaft tätig. Das ist schon ganz interessant. Also das
und dann kriegen so die 19%.
Exakt. Ja, das ist was du sagtest. Das ist Identitätspolitik. Ja, ja. Und Identitätspolitik kommt immer vom rechten Rand.
Ja, die sind gut vernetzt mit den anderen europäischen rechten Parteien. Also so.
Ja. Ja, das ist dass Identitätspolitik immer vom rechten Rand kommt, erkennt man gut daran, dass sie allen anderen Identitätspolitik vorwerfen.
Ja.
Und wenn die irgendwas machen, dann ist es halt ihren eigenen Scheiß auf andere zu projizieren.
Ja.
Das ist, ich habe das auch tatsächlich noch nicht so richtig, du vielleicht schon, ich habe das noch nicht so richtig durchdrungen, warum das bei so vielen Menschen derart verfängt. Haben die alle Angst?
Ja,
sind die alle doof?
Angst
vor Veränderung?
Ja, nicht nur vor Veränderung, du redest ihnen halt ein, dass sie Angst um ihre Existenz haben müssen. Schätze ich. Also sie auf irgendeine Art verdrängt werden. Letztendlich geht es ja immer um so eine komische Idee von, ich zähle hier nichts mehr in diesem Land. Meine Bedürfnisse sind weniger wert als die von irgendeinem Schwarzen oder sowas. Ne? Also
ja, der große Austausch. Ne? Mhm.
Ja, das sagen dann vielleicht gar nicht alle so, sondern also das ist dann ja schon wirklich richtiges Verschwörungssprech. Aber in der abgewandelten Form, leicht verdaulich für ganz normale Leute, ist es dann halt, die Geflüchteten bekommen mehr Geld als ich Hartz IV. Sowas, ne? Das ist doch existenziell.
Was ja auch, und das kannst du sogar ohne Geflüchtete erzählen, was ja auch ein Austausch ist. Ja? Hm. In dem Moment, wo meine gesellschaftliche Position in Frage gestellt wird, werde ich ja ausgetauscht auf meiner gesellschaftlichen Position.
Ja.
Oder zumindest versucht, mich auszutauschen. Vielleicht ist so eine insgesamte Austauscherzählung vielleicht wirklich das Ding, was da verfängt. Und bei den einen ist es halt der große Austausch. Ja, hier kommt der schwarze Mann und Deutschland wird nicht mehr weiß sein auf der, weißt du, so ganz draußen, wo die Irren wohnen. Viel weiter drin halt die Leute, die ja nicht aus ihren Wohnungen ausziehen wollen.
Ja, oder generell das Gefühl haben, dass sie nicht zählen oder so. Weiß ich nicht. Ja. Also ich kann es auch nur mutmaßen. Und jetzt hier in dieser Bauerntruppe da in den Niederlande, die sagen es halt, also wenn diese Stickstoffrichtlinie quasi umgesetzt wird in den Niederlande, bedroht das unsere Existenz. Es ist immer gleich das Ganze. Es geht sofort um die Existenz.
Ja. Naja, da ja dann sowieso, ne? Landwirtschaft ist ja sowieso so ein Ding, wo extrem viel Romantik auch dranhängt. Ne, das ist so Heimat. Also auch in den, das ist ja bei uns genauso und in den Niederlanden erst recht, weil die haben, ich finde, irgendwie ein Drittel ihres Landes haben die dem Meer abgetrotzt, um da dann Sachen drauf zu pflanzen. Das ist dann schon identitätsstiftend, klar.
Ja, was mich halt wundert ist, und das spricht dann wieder gegen das Argument, was ich gerade gemacht habe, wenn es wirklich um die Existenz ginge, also dass man Angst um seine Existenz hat, müssten ja eigentlich viel mehr Leute noch bei den Klimademos sein.
Das ist zu abstrakt. Ja. Morgen hast du kein Brot mehr, ist wesentlich konkreter, als übermorgen wirst du schwitzen.
Aber es ist ja heute schon da. Also
eine Frage hätte ich noch zu Polen, entschuldige. Ja. Gibt es irgendwelche Organisationen, den wir Geld oder idealerweise, also Pillen nach Polen. Also wir müssen dieses Land mit solchen Pillen fluten, damit die einfach überhaupt nicht mehr hinterherkommen mit solchen Anklagen und Verurteilungen.
Ja, da gibt es auf jeden Fall diverse Organisationen. Ich kann mal gucken, ob ich direkt welche finde. Meistens sind das irgendwelche Facebook-Gruppen. So.
Entschuldige, ich hatte dich beim Klima unterbrochen.
Ja, genau. Letzte Woche wollte ich eigentlich noch mitbringen, das Thema Dürre, weil es mich auch so ein bisschen schockiert hat in Deutschland. Ist es noch nicht so doll, aber eins der Länder, die schon im Fokus sind, es gab so einen Bericht, dass wir in Europa jetzt im März 2023 eine außergewöhnliche Dürre haben. In Spanien ganz besonders, in Frankreich, aber auch tatsächlich in Österreich und in Teilen Deutschlands. Und das ist deswegen so erschreckend, weil es eben März ist. Es ist noch nicht mal Sommer. So, das heißt, wir bauen da gerade was auf. Was wir aus den letzten Jahren, mehreren schon mit uns herumschleppen. Und das Thema ist Wasserknappheit. Und deswegen bin ich ganz froh. Nächste Woche gibt es nämlich die erste UN-Wasserkonferenz oder Wassergipfel, wo weltweit alle Länder teilnehmen werden. So ein bisschen wie jetzt gab es ja auch den Artenschutzgipfel und natürlich klassischerweise gab es ja auch immer den Klimagipfel. Aber es scheint jetzt so die nächste, dritte große We are doomed Baustelle der UN zu sein. Zu Recht, weil, also der Guardian hat im Vorfeld mit ein paar WissenschaftlerInnen gesprochen, darunter auch ein Vertreter vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Also hat einfach so, was wird das Thema sein? Worum geht es bei dieser Konferenz so? Und der hat dann mal eingeordnet, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir bis zum Ende des Jahrzehnts, also bis 2030, das sind noch 7 Jahre, ist nicht mehr lang, werden wir etwa 40% mehr Wasser brauchen, als wir haben weltweit. Und der sagt so, ja, warum? Weil wir in erster Linie Wasser komplett verschwenden.
Ja, und vor allen Dingen an die Industrie verschenken.
Das außerdem, wir verschmutzen es unnötigerweise. Und dann kommt noch die Klimakrise dazu. So, also diese drei Gleichzeitigkeiten sorgen dafür, dass wir wirklich auf eine extreme Wasserknappheit zulaufen. Und die Wissenschaft hat jetzt so eine Art 7-Punkte-Programm für diese Konferenz vorgelegt. Erstens, wir müssen diesen Wasserkreislauf, den wir haben, als globales Gemeingut betrachten, sagen sie. Und dann das auch legal so behandeln. Also alle Menschen sind dafür verantwortlich.
Ja.
Zweitens, Wassersicherheit und Zugang zu sauberem Wasser muss für jede noch so vulnerable Gruppe auf dieser Welt garantiert werden.
Jede vulnerable Gruppe, das sind doch wir alle. Also,
ja, manche mehr, klar, manche weniger. Ne?
Klar, wir haben Geld, wir können uns noch notfalls eine Flasche mehr kaufen als jemand, der kein Geld hat. Aber letztendlich trifft es uns ja alle.
Was du gerade gesagt hast, das Wasser darf nicht mehr unter Wert verkauft werden, ja, sondern wir müssen lernen als Menschheit, dass das ein knappes Gut ist.
Da hat übrigens Korrektiv ein Dossier, was sie auch immer weiter füllen. Ja. Kampf ums Wasser heißt das. Das finde ich total spannend. Also auch sehr erschütternd.
Und ich glaube, da hat auch die Annika Jöris mitgeschrieben, weil die war nämlich gerade auch im Denkangebot-Podcast zu dem Thema Dürre, die lebt in Frankreich und kann da auch so ein bisschen wirklich erzählen, dass es jetzt schon, es ist nichts von morgen oder übermorgen, jetzt schon wird dort Wasser rationiert. Können die nicht einfach so oder steht in Aussicht, dass sie im nächsten Sommer schon ihren Garten nicht einfach so wässern kann. Das ist nicht
Italien in Italien doch Zukunft. Ähnlich, also unser Lieblingsreiseziel, der Gardasee, steht so tief wie seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten nicht mehr.
Der Rhein, es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Rhein schon wieder nicht befahren werden kann diesen Sommer. Und so weiter. Naja, vierter Punkt.
Ja, weil wir haben auch nicht genug Niederschlag, das heißt, die Gletscherschmelze ist nicht stark genug, das heißt, die Flüsse werden nicht voll.
Genau, es ist schon richtig schlimm gerade. Also, Ja. Vierter Punkt, Agrarsubventionen reduzieren und zwar drastisch, weil sie sagen halt, einer der größten Wasserverschwender ist auch die Landwirtschaft, da ist sie wieder, ja. Ne, wenn die Bauern in Niederlande wieder auf die Barrikaden gehen.
Ja, bei uns auch. Also ich meine, alleine diese Nitratmessungen und sowas, ja. Was es da für Diskussionen gab. Ja, ihr messt an den falschen Stellen, ihr seid doof, ja. Selber doof. Also das, ja.
Ja, und dann schlagen sie vor für Länder, denen es dann an Geld mangelt, weil wenn Wasser mehr kostet, dann könnten sie schlimmstenfalls nicht mehr alles Wasser leisten. Dafür soll es Partnerschaften mit reicheren Ländern geben, die dann eben die Wassersicherheit für ärmere Länder garantieren. Hm. Feuchtgebiete, das ist jetzt der absolut dringendste, sozusagen eine Checkliste, Nummer 6 Checkliste, jetzt gleich anfangen, diese Dekade noch erledigen. So Feuchtgebiete renaturieren, Grundwasserreserven wieder aufbauen, Wasserrecycling, wo es noch nicht gibt, überhaupt beginnen und ja, wieder wassersparende Landwirtschaft, also so gut es eben geht.
Was mich ja so bei dem Thema auch immer wieder so ein bisschen wahnsinnig, also wo ich finde, dass wir uns wie Wahnsinnige verhalten, das ist halt, seit ich diesen Campingbus habe und diese Trockentrenntoilette, ne?
Ja.
Also seit ich mich also mit Exkrementen beschäftige,
ja.
Wir nehmen Trinkwasser, um unsere Kacke wegzuspülen, das ist krank.
Genau, das sagt der Typ vom Pick auch, der sagt so, ja, wir benutzen es, wir machen damit unsere Scheiße, unseren Urin, wir machen Stickstoff da rein, Phosphor, genau. Wir entsorgen allen möglichen Dreck übers Wasser. Warum?
Ja, dabei ist unser Urin tendenziell wertvoll. Also ja, kannst du damit Blumen düngen, wenn es jetzt ein bisschen verdünnst. Früher haben sie daraus, du kannst auch Stickstoff rausziehen aus dem Urin. Ja. Du kannst unsere Exkremente kannst du kompostieren.
Ja.
Im Grunde kannst du in dein Bad eine kleine Biogasanlage bauen.
Ja.
Also
mal sehen. Das ist die erste große Konferenz zum Thema Wasser der UN seit Jahrzehnten.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, wirklich dringend. Sehr, sehr dringend. Also diese Zahl 2030, das ist eine sehr greifbare Zahl.
Was ich so bei diesem Wasserthema auch so irre finde, um auch mal wieder einen Podcast von mir zu promoten hier in der Sendung. Ich habe vor ziemlich genau 4 Jahren mit einem Typen gesprochen, und zwar dem Sprecher des Bergwaldprojekts. Mhm. Das ist so eine NGO. Er hat gesagt, ja, wir sind die größte Umweltschutzorganisation, von der noch nie jemand was gehört hat. die machen Waldumbau. Also ne, so hier diese komischen Fichtenplantagen oder Kiefernplantagen, die wir hier haben, die ständig abbrennen hier rund um Berlin. Die bauen die um zu Mischwäldern, die wesentlich resistenter sind, also gerade was das Klima angeht. Und der sagte vor 4 Jahren in der Sendung, und als erstes werden wir den Klimawandel am Wasser merken. Ja. Genau. Und da habe ich noch da gesessen und gedacht, aha, interessant. Mhm. Na, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, 4 Jahre später.
Mein Vater steht auf der Warteliste einer Klinik, weil die Fluten das eigentliche Krankenhaus, in das er gegangen wäre, weggespült haben.
Ja.
Am Wasser werden wir es merken.
Ja.
Und zwar da, wo wir nicht glauben, dass wir es merken würden. Also weil das ne, Krankenhaus weggespült, darum Versorgung gefährdet, hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte. So. Ja.
Ja, wir werden es alle merken. Das ist halt das Ding.
Klar. Kommen wir zum Bundestag. Der Bundestag ist zu groß. Eigentlich sollten da nur 598 Abgeordnete drin sitzen. Es sitzen da aber 736. Das kostet Geld. Es gehört nicht so.
Ja.
Das gehört halt nicht so.
Es gehört sich nicht.
Das gehört sich nicht. So, heute beschlossen, mit 400 Stimmen hat der Bundestag heute beschlossen, also 400 von 736 Leuten, also eine Mehrheit hat beschlossen, ab der nächsten Bundestagswahl gilt, direkt gewählte Kandidaten kommen nur noch in den Bundestag, wenn ihre Mandate durch das Zweitstimmenergebnis der Partei gedeckt sind.
Mhm.
Also können nur noch so viele Direktmandate überhaupt in den Deutschen Bundestag, wie die Partei nach Zweitstimmenergebnis zustande bringen würde. Das finden die Linken doof und der rechte Rand findet das doof. Fangen wir mit dem an. Die CSU findet das doof, weil die fast ausschließlich durch Direktmandate so groß erscheint und jetzt auf eine realistische Größe gestutzt wird. Die CDU trötet sicherheitshalber mal mit ins Horn, weil es ja Schwesterpartei und weil ja auch, ich meine, auch bei denen kannst du eine Handvoll Leute treffen.
Mhm.
Die Linken finden das doof, weil was auch weggefallen ist, ist die sogenannte Grundmandatsklausel, von der ich bis dahin überhaupt nichts wusste. Und diese Grundmandatsklausel sagt, auch wenn du die 5%-Hürde nicht geschafft hast, aber mindestens 3 Abgeordnete per Direktmandat drin hast, dann bist du eine Fraktion und nicht eine Sammlung von fraktionslosen einzelnen Abgeordneten. Damit kommen so ein paar Rechte zusammen. Du darfst große Anfragen stellen, du darfst aktuelle Stunden beantragen. Es fließt ein bisschen mehr Geld in Fraktionen als an Fraktionslose oder an einzelne Abgeordnete. Und die haben jetzt beide angekündigt, vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen. Und da hoffe ich, dass sie das auch wirklich machen und dass sie das schnell machen, weil ich wüsste nämlich echt gerne, ob das Bundesverfassungsgericht auch moralische Urteile fällt. Mhm. Also ob das Bundesverfassungsgericht diese Klage überhaupt zulässt, würde mich schon mal interessieren. Weil die Argumente, die da von rechts und links kommen, die scheinen ausschließlich moralisch zu sein. Sowas wie Respektlosigkeit, das hat es ja noch nie gegeben, solche Sachen. Juristisch hat mich da, also ich bin kein Jurist, aber juristisch hat mich da jetzt noch nichts überzeugt von dem, was ich da gehört und gelesen habe. Wir hatten das alles schon mal ausführlich, darum verweise ich darauf und hole nicht noch viel weiter aus. Wir hatten das ausführlich schon in der Folge vom 20. Januar, da habe ich das auch noch schon mal zusammengefasst und erzählt und so, was die alle sagen und wollen. Schön fand ich, was der SPD-Obmann in dieser Wahlrechtskommission gesagt hat. Der sagt, und das finde ich clever, weil das, was die, also der sagt, man muss das Wahlrecht aus Sicht der Wählerinnen und Wähler beurteilen.
Ja.
Und was nämlich CDU, CSU da machen, die beurteilen das Wahlrecht aus Sicht der Abgeordneten, ja, beziehungsweise des einzelnen Abgeordneten. Noch nicht mal aus Sicht der Partei, weil die Partei ist relativ gleich stark. Mhm. Ja, da ändert sich nichts dran. Die betrachten das wirklich nur aus Sicht desjenigen, der den Posten bekommt oder bekäme. Was er sagt ist, ne? Ja, der sagt, das Wahlrecht muss einfach, transparent und nachvollziehbar sein. Und ganz ehrlich, ich finde es wesentlich nachvollziehbarer, dass ein Bundestag sich zusammensetzt, weil die Leute eine bestimmte Partei gewählt haben und nicht, weil sie die Stimme dem Karl-Heinz gegeben haben, mit dem sie im Schützenverein sind. Ja? Das heißt, ich weiß ja gar nicht, ne, als Bürger weiß ich überhaupt nicht, ob du wirklich im politischen Sinne sinnvoll abgestimmt hast oder ob du einfach nur einer Freundin oder einem Freund eine Stimme geben wolltest. Mhm. Ja, das finde ich schon.
Das weißt du eh nie, ne?
Also. Ist richtig, weiß ich eh nie. Aber wenn ich nur noch Zweitstimmen hätte, was sie sich ja nicht getraut haben, aber wenn ich nur noch Zweitstimmen hätte, dann gäbe es dieses Problem gar nicht. Dann könnte ich ja sagen, okay, ich wähle die CDU, aber eben nicht, ich wähle hier den, wie heißt der? Ja, egal. Ist egal, ich wähle den eh nicht. Aber ja. Nach der Reform übrigens sind es immer noch mehr als 598 Leute, nämlich 630. Keine Ahnung warum, habe ich dann auch nicht nachgeguckt.
Das war der Kompromiss.
Ist der Kompromiss, genau. Ja genau, es müssen immer Kompromisse eingehen. Weil also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr frage ich mich auch, warum brauchen wir eigentlich dermaßen viele Leute und nicht vielleicht bloß 298 oder sowas. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber vielleicht weiß das ja irgendwie, keine Ahnung, der Faktencheck.
Oh Gott,
oder die Hörerschaft.
Ja, der Bundestag ist auch so ein bisschen Thema einer riesigen langen Studie von Lobby Control, die gerade rauskam. Über 100 Seiten lang und es geht um die Gaslobby und den Einfluss der Gaslobby auf die deutsche Politik, insbesondere den Bundestag.
Ich habe das nicht lesen können. Ich hab nur die Überschrift gesehen und gedacht, okay, kriege ich Blutdruck von.
Ja,
ich habe das nicht
auch
lesen können. Ich habe es nicht gelesen.
Bestätigen.
Nee, will ich nicht wissen.
Ja, ist richtig
das schlimm. Ist sowieso, die sind alle böse.
Ja.
Und Bruder Müller ist ihr Chef. Das sind alles Satanisten. Und
Bruder also, Müller, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, das ist der BSF-Typ, ne?
Chef von BSF.
Ist genau. Das, ja. Ja, die spielen eine sehr zentrale Rolle in dieser Studie. Über 70 Mal fällt BSF. Die hat natürlich eins der größten Industrieunternehmen hier in Deutschland, hatte auch das größte Interesse daran, dass wir diese für Russland günstigen Verbindungen aufgebaut haben.
Das muss ich dazu sagen, das finde ich völlig legitim, solche Interessen zu haben. Was ich illegitim finde, ist die Art und Weise, mit der solche Leute wie Bruder Müller so eine quasi Nebenaußenpolitik machen.
Ja.
Das finde ich nicht, das finde ich
unredlich. Wobei ihm das ja wahrscheinlich egal war, also diese außenpolitischen Aspekte sind ihm ja egal, ihm geht es ja nur um Gewinne. Aber es hat außenpolitische Konsequenzen natürlich. Ne?
Meinst du wirklich, also stell dir mal vor, du hättest diese Macht. Würde es dir nur darum gehen, diese Macht zu benutzen, um deinen Gewinn zu steigern, oder würdest du sie auch benutzen, weil es geil ist?
Ach, weiß ich nicht. Ich würde
sie auch benutzen, weil es geil ist. Also, und auch das kann man Bruder Müller eigentlich nicht vorwerfen, sondern das muss man der Bundesregierung vorwerfen oder den Bundesregierungen vorwerfen, dass sie das überhaupt haben so weit kommen lassen.
Ja, und ich zitiere mal aus der Studie, was das Thema BSF ja. auch angeht, weil die hat schon die Politik regelrecht erpresst, kann man sagen. Also Zitat, aha. bei den Industrieunternehmen hat BSF als großer industrieller Gasverbraucher großes Drohpotenzial gegenüber Politik und Gesellschaft. Steigen die Gaspreise, droht BSF mit Arbeitsplatzabbau, der aufgrund der Größe des Konzerns tatsächlich zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen könnte. Zitat Ende. Und das ist ja so ein bisschen wie so, ach, eine nette, ruhige Gesellschaft haben sie da.
Ja, so, ja klar. Ja? Ja, ja, sicher. Das hatten die ja schon immer, habe ich auch schon mal hier gehabt, vergiftet oder arbeitslos.
Ja, genau.
In den 80er oder 90er Jahren kam das, ja.
Aber der Reihe nach. Also ich habe auch jetzt mitgebracht beim Volksverpetzer, da gibt es eine 20-seitige Zusammenfassung,
ach,
der
Scheiße.
Über 100 Seiten.
Oh, okay.
Ja, naja, es ist schon mal ein bisschen ja, besser. Und die wichtigsten Punkte sind, also erstens natürlich, es fängt an bei Gerhard Schröder. So, und eigentlich fängt es noch ein bisschen früher an. Also ich empfehle nochmal diese Gazprom-Doku, die es dabei bei Arte gibt. Aber Gerhard Schröder
ist das mit
hat
dem heiseren Sprecher?
Ja, genau.
Okay.
Gerhard Schröder hat angefangen, der Gaslobby wirklich auch einen privilegierten Zugang zur deutschen Politik einzurichten. Ja, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Und ganz zentral ist da eine Organisation oder beziehungsweise ein Unternehmen, die DENA, die Deutsche Energieagentur. Und die DENA ist eigentlich durch Bundesgelder bezahlt, bekommt aber auch noch von so ein paar anderen Firmen Gelder wie Exxon oder E.ON oder wie heißt dieser andere, Winterhall und so weiter. Also es ist nicht komplett unabhängig. Wintershall ist also nicht komplett unabhängig. Aber darf ganz schön viel regeln. Haben zum Beispiel auch eine Klimastudie, das muss man wirklich in Anführungszeichen setzen, das Wort, eine Klimastudie veröffentlicht 2021. Das hat damals Lobby Control auch schon echt gut auseinandergenommen, wo im Grunde das Klima ziemlich viel zu kurz kam. So. Und auch sowas wie das erdgasbetriebene LKWs mautbefreit bleiben oder so. Das haben wir alles der DENA zu verdanken, die auch den Nationalen Wasserstoffrat eingerufen hat. Und im Grunde
das ist eine mystische Organisation.
Ja, aber auch im Wasserstoffrat ist die Industrie wieder, also die Gasindustrie natürlich, wieder überproportional vertreten. Nicht nur überproportional, sondern hat auch die Mehrheit der Sitze im Nationalen Wasserstoffrat, wo man auch ein Fragezeichen dahinter setzen könnte. Und so funktionieren ganz viele Strukturen auf Bundes- und Landesebene, wo es irgendwelche Räte, Stiftungen oder auch so gemeinnützige Organisationen für die Freundschaft mit Russland oder sowas gibt, wo aber permanent Politik gemacht wird und das wirklich zurückgehend auf Gerhard Schröder, aber da sind auch alle Namen drin, die wir alle gut kennen. Manuela Schwesig, Sigmar Gabriel natürlich, ganz zentrale Rolle, der unsere Gasspeicher direkt nach der Krim-Annexion dann auch nicht nur hat er zugelassen, dass wir die verkaufen an Gazprom, sondern er hat auch noch dafür gebürgt. Ja, also das ist wirklich doppelt dumm sozusagen.
Und er dreistet sich immer noch irgendwie Kommentare abzugeben. Obwohl, das ist halt auch nicht das Problem von Sigmar Gabriel, was der ins Internet schreibt, sondern das Problem ist, dass es Medien gibt, die abdrucken, was sie ins Internet
ja, hat. Genau. Absolut. Ja, ja. Das, die Medien haben ihre eigene Rolle bei dem Ganzen,
ja,
auf jeden Fall.
Die sind Teil des Problems, oder? Ja.
Lange gewesen. Ich glaube, es gibt da schon einen Wechsel, okay. Aber ja, schwierig. Also sowas wie Lobby Control zum Beispiel wurde, glaube ich, sehr lange Zeit von den Medien komplett ignoriert.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, dass es inzwischen zumindest bei einigen Leuten wirklich auch als wirklich gute Quelle angesehen ist. Jetzt haben wir lang auf der SPD rumgehackt, zu Recht. Also sie wird auch wirklich, die nennen das die Russland Connection. Und da gibt es wirklich auch sehr starke Verbindungen. Das wissen wir alle. Aber auch einige Leute von der CDU und CSU sind direkt verstrickt. Also da fällt der Name Barreis mal wieder. Kennen wir schon aus der Corona-Pandemie, aber auch so jemand wie Stoiber tauchte auf, Töpfer und Herr Kretschmer aus Sachsen.
Ach.
Ja, auch Sachsen hat nochmal eine besondere Verbindung mit der Gaslobby und mit Russland. Da wundert man sich dann auch nicht mehr über diverse Aussagen zum Ukraine-Krieg.
Ja.
Ich zitiere mal.
Scheiße, ich muss das doch lesen.
Ja, als der VNG-Chef Ulf Heidmüller 2019 einen langlaufenden Liefervertrag mit Gazprom-Chef Alexei Miller unterzeichnete, pries der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer dies auf Twitter als, Zitat, Vertrauensbeweis für die engen Handelsbeziehungen zwischen Sachsen und Russland.
Naja, jetzt Muss man Kretschmer auch zugute halten? Und das fällt mir nicht leicht, das jetzt zu tun.
War noch nicht fertig. Der CDU-Politiker traf sich auch selbst mit Präsident Putin und forderte anschließend einen Abbau der EU-Sanktionen infolge der russischen Krim-Annexion. Jetzt ist das Zitat fertig.
Das kann ich jetzt nicht relativieren. Den ersten Teil kann ich relativieren, weil letztendlich habe ich da ja auch schon mal gestanden. Und das ist in dieser Sendereihe hier ja sogar dokumentiert.
Das ist dokumentiert, das stimmt. Ja,
also das Einzige, was ich vielleicht erwarten könnte, ist, dass so jemand, der Ministerpräsident eines Bundeslandes ist, über Ressourcen, also Informationsressourcen vor allen Dingen verfügt, die diesen Fehlschluss nicht erst entstehen lassen.
Ja.
So, das heißt, der wollte das so. Ja, also ich habe mich halt blenden lassen, aber ich wollte das nicht so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Politiker, also hat der nicht eigene Geheimdienste sogar?
Ich weiß.
Also ich meine, das doch, naja.
Insgesamt hat Lobby Control 30 PolitikerInnen ausmachen können, die direkt von der Politik in die Gaslobby oder Gaswirtschaft gewechselt sind.
Ja, irgendwo muss man ja Kasse machen, wenn der Staat als Beute nicht mehr geht, ne?
Und unterm Strich, also würde ich sagen, ist die Erkenntnis dieser Studie, diese ganze deutsche Gaspolitik ist ohne den Einfluss Russlands überhaupt nicht denkbar. So. Und die Gaslobby, die wirklich sehr stark ist, da ist, also die haben 40 Millionen im Jahr zur Verfügung um Einfluss, also nur Lobbybudget.
Da würde ich jetzt mal denken, dass das mehr ist, aber das meiste sieht man nicht oder
eben
so.
Das, was Lobby Control sehen kann, an Mittel für Lobbyarbeit, und die gehen da auch Tag ein, Tag aus, also in den Bundestag, also die sind jeden Tag, treffen die sich mit irgendjemandem von der Ampel auch weiterhin. Also es geht auch so weiter. Das ist jetzt nicht vorbei mit der Ampelkoalition. Und ja, also letztendlich ist diese Gaslobby und bleibt sie auch nach dem 24. Februar 2022, der verlängerte Arm Russlands. Und alle beteiligten PolitikerInnen, die das bisher gemacht haben und auch weiter tun, stellen eigentlich die tatsächlichen Interessen der Deutschen, also eine Versorgungssicherheit oder auch eine Klimaschutzpolitik, ist ja eigentlich auch in unserem Interesse, stellen sie hinten an, weil sie einfach gutgläubig lieber in Abhängigkeit von Russland sind. Und wir bezahlen das jetzt alle.
Nee, das Klimading finde ich ja problematisch. Also ich bin durchaus bereit, so Leuten, also auch so Großkotzen wie Sigmar Gabriel zuzugestehen, dass der eigentlich genauso blöd ist wie ich und sich da hat einlullen lassen.
Ja, aber das.
Allerdings jetzt nicht mehr. Also der spätestens seit dem 25. Februar 2022, es sollte einem das nicht mehr passieren können, dass man sich so einlullen lässt. Oder man ist tatsächlich richtig, also döver als ich. Ne? Und das musst du auch erstmal hinkriegen. Das Klimading finde ich wesentlich problematischer, weil eine Versorgungssicherheit hatten wir ja. Das ist ja einer der Hauptfaktoren wahrscheinlich auch, der mich eingelullt hat. Das hat ja für uns hier in der Bundesrepublik, in Westeuropa, hat das ja super funktioniert. Ja? Wir hatten konstant fließendes, billiges Gas, das auch noch viele Leute sehr, sehr reich gemacht hat und wo noch mehr Leute sich wohlhabend mitverdienen konnten. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine prekäre Beschäftigung wäre in diesen Industrien, sondern die Leute, die da arbeiten, die verdienen gutes Geld. Ja, das hat uns allen letztendlich zum Vorteil gereicht und darum sind wir auch alle eigentlich Mitglieder dieses Komplotts auf die eine oder andere Weise. Ja, das heißt, jeder und jede, die in dieser Industrie arbeitet, muss sich auch selber mal an die Nase packen und sich fragen, inwieweit bin ich denn eigentlich auch daran beteiligt gewesen, dass der Karren so tief in den Dreck hat fahren können? Das ist ein bisschen wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja? Was jetzt hier beim RBB passiert ist, du glaubst doch nicht, dass das niemand hat sehen können und dass das niemand gesehen hat, und zwar schon lange vorher.
Ja klar, also ich meine, hier zum Beispiel in diesem Gasding ist ganz klar, das Umweltbundesamt hat oft genug gesagt, nee, und das geht so nicht und so weiter, aber
das Umweltbundesamt wird doch nicht vervollgenommen vom Deutschen Bundestag.
Ja genau, und Lobby Control, also das sind alles Organisationen, die natürlich existieren und die auch immer schon darauf aufmerksam machen, aber
warum ich darauf komme, dass das mit Sicherheit mehr Geld für Lobbying ist, als wir sehen, ist ein alter Artikel, also ist aus dem letzten Jahr, im Guardian ist der erschienen und die haben mal zusammengerechnet, was die Ölindustrie, was ja letztendlich, die Gasindustrie ist ja ein Ausfluss der Ölindustrie sozusagen, was die Ölindustrie in den letzten 50 Jahren verdient hat. Ja? Und das waren 3 Milliarden Dollar am Tag.
Ja, schön.
50 Jahre lang. 3 Milliarden Dollar am Tag. Ja? Das ist schon ordentlich. Komm, ey, wir müssen woanders hin. Ich habe ja, scheiße, Klima. Na gut, wir haben ja Klimaziele, ne? Und die werden ja jedes Jahr überprüft. Und Deutschland hat sein Klimaziel für 2022 erreicht. Mhm. Aber auch nur wegen der Russen, ja, weil die Industrie nämlich weniger Energie verbraucht hat. Immer noch schlecht, weil langfristige Investitionen, haben wir ja auch gerade die Diskussion um die Heizungsanlagen, also neue Heizungen klimafreundlich, also zwangsweise klimafreundlich zu machen. Gebäudeinvestitionen auch in Heizungsanlagen, das sind langfristige Investitionen. Wenn ich heute eine Heizung kaufe, die läuft 15, 20, 30 Jahre mit hin. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich sagen, nein, keine neuen fossilen Heizungen mehr, damit das überhaupt mal in die Gänge kommt. Und was natürlich auch noch komplett Klimaziel gerissen hat, ist die Casa Wissing, ja, der Verkehrssektor. Ja. Und das, obwohl, man kann es ja nicht oft genug betonen, haben wir ja auch schon in alten Sendungen mehrfach vorgerechnet, obwohl die CO2-Ziele locker erreicht werden könnten, wenn die Ferengi das Ministerium nicht besetzt halten und ein Tempolimit verhindern würden. Ja. Mit einem hinreichenden Tempolimit könnte der Verkehrssektor aus dem Stand seine Klimaziele erreichen. So. Das Umweltbundesamt sagt auch, noch besser ist übrigens, die Emissionen im Verkehrssektor, die sind ein bisschen gestiegen sogar. Ja, ist nicht nur, dass sie nicht gesunken, sie sind ein bisschen gestiegen. Das Umweltbundesamt sagt, der Verkehrsbereich braucht dringend einen Plan zur Reduktion der Emissionen, den aber könne man nicht erkennen. Ja. Jetzt kannst du kannst Wissing ja nicht, klar, du kannst jetzt da hinfahren, kannst ihm vor dem Ministerium auflauern und ihm irgendwie, weiß ich nicht,
mit Torte ins Gesicht.
Mit Torten oder, weiß der, entführen und erpressen. Keine Ahnung, macht man halt nicht sowas.
Nee, Torten, das finde ich aber das, gut. So,
die einzig mögliche Strafe ist im Grunde diese Partei, also diese ganze Partei, nie wieder in die Nähe der Macht zu lassen. Mhm. Weil ich mittlerweile fest davon überzeugt bin, an der Macht schaden die nur. Das wirkt aber nur langfristig. Das heißt, ne, muss man halt nächste Wahlen abwarten und gucken. Dann sind sie im Bundesrat mal wieder und dann, wer weiß, ne? So. Die kurzfristige Lösung ist, dass Wissing, also die kurzfristige Bestrafung sozusagen, ist, dass Wissing jetzt innerhalb von 3 Monaten ein Sofortprogramm vorlegen muss, wie er seinen CO2-Ausstoß mindern will.
Macht er doch einfach nicht. Er macht doch einfach nicht seine Hausaufgaben.
Das stimmt nicht. Nee. Ja? Wenn du aufmerksam die Wochendämmerung gehört hättest, dann hättest du mitbekommen, dass 2021 Wissings Haus ja auch schon die Sektorziele nicht erreicht hat. Und dann hat er ja 22 einen Plan vorgelegt. In dem Plan stand aber nicht drin, wie er die Emissionen senken will. Ja, sondern, also ich habe das auch nochmal rausgekramt und tun das in die Shownotes. Also das war dieses Ding, wo, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, wo bis 2030 irgendwie gerade so viel CO2 eingespart würde wie ein Schiff, das einmal über den Rhein, ich krieg's nicht mehr zusammen. Mhm. Jedenfalls war es lächerlich. So, jetzt hat er dieses Jahr Glück gehabt, weil die Russen angefangen haben, Ukrainerinnen zu schlachten. Aber darauf kann Volker Wissing sich jetzt natürlich nicht dauerhaft verlassen. Ich hoffe auch, dass er das nicht tut. Das heißt, er muss jetzt wieder einen Plan vorlegen. Da kann er wieder reinschreiben, was er will, weil eigentlich kann man ihn nicht dafür bestrafen. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde dieses Verhalten des Bundesverkehrsministers, des gesamten Ministeriums, kriminell.
Ja.
Und es scheint aber, und das finde ich mittlerweile wirklich problematisch, es scheint kein Gesetz zu geben, mit dem man solchen Leuten das Handwerk legen kann. Mhm. Die sind unangreifbar und das geht so nicht. Ich weiß nur nicht, also es ist ja auf der einen Seite richtig, dass man unsere Parlamentarier unangreifbar macht. Ja.
Ja.
Aber an irgendeinem Punkt, es muss irgendeinen Schwellwert geben, ab dem diese Unangreifbarkeit nicht mehr gilt. Wenn sogar das Bundesverfassungsgericht sagt, Leute, ihr habt, da ist ein Job und der Wissing macht das einfach nicht, ja, sondern blockiert noch in der EU, wo er blockieren kann, das kann man doch nicht einfach den Leuten durchgehen lassen. Also weil der kann jetzt in dieser einen Legislaturperiode, können die Ferengi derart Schaden anrichten, dass du mehrere Legislaturperioden brauchst, beziehungsweise mehrere Jahre brauchst, um diesen Schaden wieder irgendwie zu reparieren. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausarbeiten könnte, ein unabhängiges Gremium, das nochmal als Kontrollinstanz irgendwie da sitzt und, keine Ahnung, gelegentlich dem Minister die Hodenpresse anlegen darf oder so. Ja, ich habe noch was Interessantes.
Ich wäre übrigens zu dem Thema Ferengi, muss ich sagen, sehr lustig gelesen. Du hast das Wort auf Twitter benutzt und jemand schrieb, dass du die FDP damit entmenschlichen würdest. Und ich musste wirklich lachen, weil ich dachte, ey, hat der gerade die Ferengi entmenschlicht?
Das hat er. Aber das ist natürlich auch durchsichtig. Ne? Das ist der Versuch, mich in die rechte Ecke zu drängen. Ja, das ist der Versuch, einfach mich mich zu diskreditieren, weil ich ja mit mir braucht man ja dann sich nicht zu beschäftigen, weil ich bin ja überhaupt nicht satisfaktionsfähig. Hm. Hier ist ja quasi faschistisch, was ich hier von mir gebe.
Ja. Naja.
Dabei ist Ferengi zu sein selbst gewählt. Ne? Ganz anders als bei den Ferengi im wie heißt deren Heimatplanet? Die sind da geboren worden. Ne? Unsere, also die Erdferengi, das ist ein Kult. Da muss man nicht mitmachen.
Blicken wir mit Cham diese Woche mal in die USA zu den Oscars. Ganz ungewöhnlich. Und zwar hat dieses Jahr bei den Oscars zum ersten Mal eine Person einen Oscar gewonnen, deren Wurzeln in Vietnam liegt. Und es wäre ja eigentlich, könnte man denken, für Vietnam an sich ein Grund zu feiern und zu sagen, hey, machen sie aber nicht. Und warum sie das nicht machen, das erklärt uns am besten die Cham.
Hallo Kada. Ja. Ke Huy Quan hat den Oscar für den besten Nebendarsteller gewonnen, für seine Rolle im Film Everything, Everywhere, All at Once. Der Film hat insgesamt 7 Oscars gewonnen, also an sich schon ein sehr, auch, also jetzt nicht nur wegen den Oscars, ich habe den Film damals in den Kinos gesehen letztes Jahr und ich war einfach begeistert, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt angucken. Ja, und dann hat mich das, ich habe die Oscars nicht in der Gänze angeguckt, aber habe mir so die Dankesreden von meinen Favoriten so ein bisschen angeschaut. Und die Dankesrede von Ke Huy Quan ist mir im Kopf geblieben, denn da spricht er nämlich über seine Flucht aus Vietnam als kleiner Junge, also die Flucht auf einem Boot und das Geflüchtetencamp in Hongkong, ganz kurz. Er hat gesagt, ich zitiere, ich habe ein Jahr in einem Geflüchtetencamp verbracht und irgendwie bin ich jetzt hier auf Hollywoods größter Bühne gelandet. Solche Geschichten, sagen sie, würden nur in Filmen erzählt werden. Ich kann nicht fassen, dass genau mir das passiert. Das ist der American Dream, also der amerikanische Traum. Meine persönliche Meinung zum Thema American Dream, kurz zusammengefasst, es gibt ihn nicht, aber das ist nochmal eine andere Konversation. Ich freue mich auf jeden Fall sehr für seinen Gewinn, für diese Recognition, diese Anerkennung seiner Leistung natürlich. Jeder Preis ist eigentlich immer sehr schön. Ich habe diese Nachricht aber heute nicht für eben eine kritische Auseinandersetzung mit dem American Dream mitgenommen oder einfach nur, um über die Oscars zu sprechen, sondern eher, weil Vietnam so gut wie gar nichts mit Ke Huy Quan zu tun haben möchte eigentlich. Dabei ist er eigentlich auch, also hat er Geschichte geschrieben. Er ist tatsächlich die erste vietnamstämmige Person, die den Oscar gewonnen hat. Eine weitere Person, die auch aus Vietnam kommt, Hong Chau, war auch nominiert für The Whale. Und auch Hong Chau oder Hong Chaus Familie ist aus Vietnam auf einem Boot geflüchtet. Die offizielle Reaktion in Vietnam war sehr interessant. Also so wir hier im Westen natürlich feiern das. Oh, die erste vietnamstämmige Person, die den Oscar gewonnen hat. Es gibt ja sehr, sehr lange schon Kritik an den Oscars, dass es zu weiß zentriert ist, zu westlich zentriert, dies, das ist. Also wir feiern das hier. Aber die offizielle Reaktion war sehr verhalten in Vietnam. Niemand in der vietnamesischen Regierung hat sich dazu geäußert bisher. Und in den fast ausschließlich staatlich kontrollierten Medien wurde auch wenig über Ke Huy Quan oder seine Herkunft berichtet. Also einige haben eher die chinesische Abstammung des Schauspielers betont, nicht aber seine vietnamesische Herkunft. Also haben eben gesagt, dass seine Mama aus Hongkong ist, sein Papa vom chinesischen Festland. Und tatsächlich ist es ja auch so, Ke Huy Quan wurde 1971 in der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon geboren. Seine Familie gehört zu einer wirtschaftlich erfolgreichen ethnischen chinesischen Minderheit dort. Und seine Flucht aus Vietnam als Geflüchteter im Rahmen des Massenexodus, eigentlich der sogenannten Boat People, wurde nirgendwo erwähnt. Also eine Zeitung zum Beispiel schreibt auch, dass er Ende der 70er Jahre einfach in die USA gezogen ist. Das kommt sehr wahrscheinlich davon, dass eben genau diese Migrationsbewegung der vielen Menschen, die auf Booten Vietnam in den 70er und 80er, auch teilweise sogar in den 90er Jahren verlassen haben, eine der dunkelsten Episoden in der jüngeren Geschichte Vietnams ist. Mehr als 1,5 Millionen Menschen, die meisten von ihnen ethnische Chinesinnen, haben das Land oft auf klapprigen Booten über das Südchinesische Meer verlassen. Nach Angaben des UNHCR sind zwischen 200 und 400.000 von ihnen gestorben. Und einige durch die Hand von Piraterie oder ihre Boote haben den Geist aufgegeben. Und für eine kommunistische Partei, die damals gerade die militärische Macht der USA besiegt hatte und sozusagen und auch in den letzten Jahrzehnten so ein Wirtschaftswachstum gezeigt hat, ist das jetzt eine Episode, über die sie eher nicht sprechen oder die sie lieber vergessen würde, schreibt BBC. Und jetzt genau dieser Oscar von Ke Huy Quan bringt diese gesamte Episode so ein bisschen zurück. Sie müssen jetzt ein bisschen darüber reden, aber trauen sich nicht. Und die Episode natürlich erinnert auch immer noch an diese angespannte Beziehung von Vietnam zu dem Riesennachbarn China. Die beiden kommunistischen Staaten standen sich eigentlich nahe nach dem Zweiten Weltkrieg. Also so nah, dass eben Nordvietnam sehr viel chinesische Hilfe bekommen hat während des Kampfes gegen die französische Kolonialmacht Frankreich und später gegen die USA. Aber dann haben die Nordvietnamesen gewonnen im April 1974 und nach diesem Sieg und nach der Wiedervereinigung des Landes sind diese Beziehungen zu China zunehmend angespannt geworden, denn China näherte sich an die USA ran, die kommunistische Führung in Vietnam stellte sich auf die Seite der Sowjetunion. Und wer hat daran gelitten? Die große ethnisch-chinesische Bevölkerung, zu der auch die Familie von Ke Huy Quan gehörte. Sie wurden verdächtigt, sozusagen dem besiegten Regime treu zu sein. Vor allem die Familien, die in Cholon waren, in Saigon. Und viele von ihnen wurden auch in Umerziehungslager gesteckt. Also man hört auch so krasse Geschichten aus dieser Zeit oder aus dieser Zeit in den Umerziehungslagern. Dort wurden viele gefoltert, vergewaltigt, also wirklich schlimme Geschichten, die da rauskommen. Da in dieser Zeit bis hin zu Anfang der 90er Jahre tatsächlich sind einfach sehr, sehr viele Menschen aus Vietnam in Booten dann geflüchtet. 79 war sozusagen, als dann China Vietnam angegriffen hat, da war die antichinesische Stimmung am höchsten. Und dann sind sie eben geflüchtet. Vietnam möchte derzeit über diese Geschichten nicht sprechen, aber es gibt unglaublich viele Ressourcen, viele Geschichten heute, die von Geflüchteten selbst erzählen, die sie selbst erzählen. Ich kann dazu die Folge 21 von Rise and Shine empfehlen. Da sprechen die zwei Moderatorinnen Vanessa und Mintu mit einigen Menschen in Deutschland, die zu den sogenannten Bootsgeflüchteten gehören. Ganz konkret zu den Menschen, die auf der Kap Anamur, einem deutschen Rettungsschiff, waren. Die sie eben, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber die ungefähr um die 10.000 bis 11.000 Menschen gerettet hat. Ne?
Die Zahlen habe ich auch nicht mehr im Kopf, aber es waren Tausende, ja. Es
waren sogar fast 12.000.
Aber es gibt nicht nur hier auf Deutsch was sehr Gutes, sondern ich würde auch auf Englisch was vorschlagen. Da ist zuletzt erst vor 2 Wochen tatsächlich ein Podcast erschienen, der heißt Vietnamese Boat People. Und die lassen einfach Menschen ohne irgendwie Editing, ohne irgendetwas zu Wort kommen und lassen sie erzählen, wie die Flucht war, wie es ihnen geht, wie es ihnen damals ging, an was sie sich erinnern und so weiter und so fort. Also wenn es Vietnam nicht tut, dann tun wir das.
Genau so machen wir es. Vielen Dank, liebe Scham.
Sehr gerne.
Die Kap Anamur, also das ist nochmal eine ganz besondere Geschichte, auch jetzt nicht wegen der Boat People, sondern auch eine ganz besondere bundesrepublikanische Geschichte übrigens. Also Kap Anamur ist gegründet worden, also es ist eigentlich der Name eines Schiffes und das ist dann eine Hilfsorganisation geworden aus dem Chartern des Schiffs heraus von einem Mann, der heißt Rupert Neudeck. Und der war eigentlich Redakteur beim Deutschlandfunk. Und hat die Bilder von diesen Boat People gesehen und hat gesagt, das geht nicht, ich muss was tun. Und der hat was getan und hat eine riesengroße humanitäre Hilfsorganisation, eben Kap Anamur, aufgebaut. Und Neudeck hat sein Leben lang gesagt, er ist vor ein paar Jahren gestorben, Neudeck hat sein Leben lang gesagt, wenn er gefragt wurde, warum machst du das? Weil der hat gesagt, nee, ich muss was tun. Hat im Grunde hat er von heute auf morgen seinen Job an den Nagel gehängt, hat Spenden eingesammelt, um dieses Schiff zu chartern und dann loszufahren, die Leute da aufzusammeln. Und Neudeck hat immer gesagt, ich will nie mehr feige sein und nie mehr nur zuschauen.
Sehr schön.
Und dieser Satz gereicht uns allen zur Schande eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Denn wir sind feige und wir schauen nur zu. Also das ist, Rupert Neudeck ist so ein, also der hat dann zum Schluss hat er auch manchmal komische Sachen geredet, aber das machen alle alten Leute. Der gehört zu den, tatsächlich, wo ich denke so, wow. Also, ne, der taugt zum Vorbild. Also es gibt nicht viele Menschen, die mir zum Vorbild taugen. Außer Neudeck würde mir jetzt spontan nur noch eine einzige Person einfallen, das ist nicht mal eine Deutsche. Also das ist, ja, wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe noch was Schönes mitgebracht. Mhm. Es gibt das immaterielle Kulturerbe. Das ist eine UNESCO-Liste. Mhm. Darauf stehen kulturelle Ausdrucksformen, die unmittelbar von menschlichem Wissen und Können getragen, von Generation zu Generation weitervermittelt und stetig neu geschaffen und verändert werden. Also alles, was man hier anpacken kann. Und da gibt es jetzt 13 neue, wie nennt man das denn? 13 neue kulturelle Ausdrucksformen sind auf der Liste. Dabei sind das Steigerlied, Glück auf, Glück auf. Der Zirkus, ne, die klassische Reitlehre.
Okay.
Da könnten wir doch noch mal Aurel Merz fragen, was er davon hält. Ja? Der Heidelberger Hip-Hop ist dabei. Sagt dir nichts, ne? Hier.
Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab?
Nein, du weißt, was ich meine.
Komm, lass es sein. Ich hab einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch bin ich fremd hier.
Advanced Chemistry sind es gewesen. Mhm. Das ist richtig, richtig alt. Da kannte man noch nichts aus Deutschland, da haben die schon Hip-Hop gemacht. Cool. Das Brunnenfest ist dabei in Bad Dürrenberg. Das Engelmarie suchen. Don't ask. Die vorpommerschen Fischerteppiche. Die vorpommerschen Fischerteppiche. Die Handweberei. Die Kindergartenidee nach Fröbel.
Ah ja.
Die Pflege der Knicks. Okay. Das sind Erdwallhecken aus Schleswig-Holstein, so eine Grenzwelle sozusagen.
Aha.
Der Spreewaldkahn.
Oh.
Können wir im Sommer auch mal wieder hin.
Ist,
ne?
ist das wirklich immateriell? Die Idee dessen.
Ja, genau. Also, okay. Das andere Kulturerbe, das sind ja wirklich langlebige Investitionsgüter, also Gebäude und sowas. Mhm. Alles. Das Netzwerk Kachelofenbau. Und das Sail Training auf Traditionssegelschiffen.
Mhm, sehr schön.
Wir gratulieren.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ihr mal die komplette Nummer Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry hört und euch dann überlegt, dass das Ding, ich weiß es gar nicht, bestimmt 40 Jahre alt ist und dann feststellt, dass sich nichts geändert hat, dann solltet ihr euch fragen, ob wir vielleicht feige sind.
Mhm.
Ui.
Ich möchte mit einer guten Nachricht enden. Die gute Nachricht. Der Bundestag hat beschlossen, homosexuelle Männer dürfen nicht mehr pauschal von der Blutspende ausgeschlossen werden. Dafür gab es eine Änderung. Also sie wurden ja nicht pauschal ausgeschlossen, aber sie durften die letzten 4 Monate keinen Sexualkontakt zu Männern gehabt haben, was im Grunde bedeutet, dass Homosexuelle generell ausgeschlossen wurden oder die meisten. Dafür braucht es eine Änderung des Transfusionsgesetzes. Die Ampel hat das mit ihren Stimmen jetzt ermöglicht. Das heißt, wahrscheinlich, ich habe jetzt noch nicht den Gesetzentwurf geschafft rauszusuchen, aber bei Heterosexuellen ist es ja so, dass die nicht mehrere Sexualpartner haben dürfen. Also sie sind nicht generell jetzt auf irgendeine Art und Weise, also die Sexualpartner werden nicht bestimmt, sondern wenn man häufiger die Sexualpartner wechselt, sagt man dann, machen wir lieber nicht.
Homos, haha, da weiß man ja. Da weiß der gute Chris, dass die es faustdick hinter den Ohren haben.
Nicht nur der gute Chris, das Robert-Koch-Institut hat das auch argumentiert und gesagt, es ist einfach häufiger. Ja, schwule Männer proportional einfach häufiger an HIV erkranken als heterosexuelle. So. Und das gehört jetzt der Vergangenheit.
Ich könnte mich trotzdem den ganzen Tag darüber aufregen, weil ich alle Schwulen, die ich kenne, sind die spießigsten, monogamsten Facker, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also wirklich, das ist, don't get me started. Warum haben wir bis 2023 dafür gebraucht?
Weil vorher eine CDU-Regierung dieses Land regiert.
Naja, stimmt, die mögen so Leute nicht. Ja,
ja, das ist die einfache Antwort. So.
Aber warum gibt es dann Schwule in der CDU?
Ja, gibt ja auch eine Lesbische in der AfD. Also was soll denn
das? Ja,
dann kommen wir zum Limerick der Woche. Und letzte Woche haben wir das Thema Schufa aufgegeben. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet draus gemacht hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Bonitätsprüfung. Ich traf einen Bettler am Ufer, der mal Schuhfabrikant von Beruf war. Er bat um 10 Cent, doch ich blieb konsequent, denn sein Ruf war nicht gut bei der Schufa.
Naja.
Er hat sich noch gerettet.
Gerettet hat er sich. Das scheint aber sowieso so ein Thema gewesen. Wir haben nur 2 Limerick-Einreichungen gekriegt, richtig?
Ja, ein Glück haben wir insgesamt 2.
Ja, aber ist das vielleicht, ist die Idee tot? Was meinst du, ist die Idee irrelevant geworden?
Des Limericks? Nein, überhaupt nicht. Es liegt immer am Thema. Und außerdem hatten die Leute viel mehr zu sagen zu deinem Pflegethema. Also ja, ich glaube, das hat einfach alles überschattet letzte Woche.
Ja, da habe ich auch extrem viel auch noch per Mail-Rückmeldung gekriegt. Ich habe vor, dazu mindestens 2 Sendungen zu machen. Ich muss mal gucken, wie. Also ich versuche das jetzt irgendwie im AWO-Podcast hinzukriegen, weil dann kriege ich dafür Honorar. Ich habe jetzt auch Kontakt zu einem Menschen, der im Pflegeheim lebt.
Ja.
Das heißt, man kann dann auch mal von innen auf diesen Betrieb gucken und so. Also ich plane da was zu machen, weil, also ja, also mir schreiben auch einige Leute, also auch Pflegerinnen und Pfleger haben mir geschrieben und gesagt, hier, ich gebe dir gerne ein Interview, mein Freund. Mhm. Da muss ich mir noch irgendwie was angucken und einfallen lassen.
Darfst du auch gerne für die Wochendämmerung machen.
Ja, aber die AWO zahlt besser.
Na gut.
Also ich muss mal gucken, wie ich das mache, in welcher Form ich das mache, ob ich das in eine Sendung zusammenfasse, ob ich das in mehreren einzelnen Sendungen. Ich weiß es noch nicht. Das wird auch noch einige Zeit dauern, weil ich im Moment tatsächlich noch damit beschäftigt bin, dieses Thema nicht auf einer Interview-Ebene, sondern auf einer sehr persönlichen Ebene zu bearbeiten. Mhm. Ja. Ja, 2 Limericks haben wir gekriegt. Welchen willst du vorlesen?
Achso, ich darf es auch so. Dann würde ich wieder den von Sören nehmen.
Naja, der ist ja wirklich gut, ja.
Ja.
Verdammt nochmal, ist der gut.
Am Jordan.
Der ist ja geradezu biblisch gut.
Genau. Am Jordan, ganz oben am Ufer, rief Paulus, der einsame Rufer. Schuld wird nicht vergeben, sie folgt dir durchs Leben. Und somit erfand er die Schufa.
Hammer. Ja. Das ist wirklich hammerhart. Ein Auto wollt neulich ich kaufen, bin freudig zum Händler gelaufen, doch es gab keinen Vertrag, denn am Ende vom Tag ist die Schufa ein furchtbarer Haufen. Schreibt Frank.
Ja, vielen
auch
Dank.
Gut, aber das Sören ist, also.
Ja, der war letzte Woche.
Da war ich richtig beeindruckt. Das zeugt ja auch von einer gewissen Allgemeinbildung, sowas so zu schreiben.
Ja.
Und ich bin immer total beeindruckt, wenn jemand einfach mal so Paulus am Ufer, ne, so, uiuiui. Super.
Ja. Was machen wir denn für ein Thema für die nächste Woche?
Weiß nicht, vorpommersche Fischerteppiche? Die ich noch nicht mal richtig aussprechen kann, weil ich Kölner bin. Vorpommersche Fischerteppiche.
Ich fand das war.
Die Handweberei.
Was war das nicht? Mit dem Engelssingen?
Kindergarten nach Fröbel. Achso, Engelmarie suchen.
Ja.
Ich weiß nicht, ich müsste nachschlagen. Soll ich mal nachschlagen?
Aber du musst es doch nicht nachschlagen, wir müssen ja nur Limericks dazu ausgeben.
Das Engelmarie suchen ist ein religiöses Schauspiel, das die Legende vom Leben, dem gewaltsamen Tod und der Auffindung des Leichnams des seligen Engelmar erzählt, der um 1100 verstorben ist. Ja. Und zwar in der Gemeinde St. Engelmar in Bayern. Bayerischen Wald. Das Engelmarie suchen im Bayerischen Wald. Da geh mal hin. Geh mal zu Engelmarie.
Irgendwas aus dieser Liste vielleicht?
Ja, genau. Sucht euch irgendwas aus dieser Liste aus. Dann müsst ihr es nochmal hören.
Ist es zu unkonkret?
Das ist zu unkonkret. Also da muss schon der Spreewaldkahn.
Der Spreewaldkahn. Dann der Spreewaldkahn.
Genau. Da kann man dann auch, da könnte man eventuell an den Limericks dann auch erkennen, wer schon mal so eine Spreewaldkahnfahrt mitgemacht hat und wer nicht. Weil das ist ja auch speziell. Hast du schon mal eine mitgemacht?
Ja.
Das ist ja speziell auch.
Ja, nicht? Also das lag vor allem aber an dem Kahnführer, der speziell war.
War der besoffen?
Nö, aber der fand es ganz normal, die ganze Zeit sexistische Witze zu machen.
Oh, das ist auf eine andere Art speziell, als ich jetzt eigentlich meine. Das speziell, obwohl es passt eigentlich in die spezielle Spezialität des Spreewald-Kahnfahrens irgendwie dann doch hinein,
Drein. Gut, dann kommen wir doch zum Börsenticker. Montag.
Hoffen auf die Fed.
Dienstag.
Auch Wall Street auf Erholungskurs.
Mittwoch.
Wall Street dämmt Verluste ein.
Donnerstag.
Wall Street schöpft neue Hoffnung.
Freitag.
DAX fällt zurück unter 15.000 Punkte.
Oh. Ich dachte, es geht immer nur bergauf diese Woche.
An der Wall Street.
Ah, deswegen ist es bei mir ganz gut.
Der DAX ist deutsch. Der ist verzagt und hat Schiss. Ist es nicht eigentlich dasselbe, Schiss haben und verzagt sein?
Ja, ich glaube so ein bisschen. Und hier kommt der Faktencheck heute mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was hast du denn noch gefunden, was du gerne ergänzen oder korrigieren würdest?
Also ich dachte, ich ergänze mal ein bisschen zu diesen Protesten in Griechenland. Die klangen ja so ein bisschen an bei euch, aber für alle, die wissen wollen, was genau ist da jetzt eigentlich los. Also vor etwas über 2 Wochen gab es ein Zugunglück in Griechenland, bei dem fast 60 Menschen gestorben sind. Da sind ein Güterzug und ein Personenzug kollidiert. Und seitdem gehen zehntausende Menschen auf die Straße, weil sie eben wollen, dass aufgeklärt wird, wie es eigentlich zu diesem Unglück kommen konnte. Und die Gewerkschaften in Griechenland haben sich da inzwischen auch angeschlossen. Es kam sogar auch schon zu Ausschreitungen bei den Protesten zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Und inzwischen haben die Gewerkschaften sogar zu einem Generalstreik in Griechenland aufgerufen. Das heißt, der Verkehr ist total lahmgelegt. JournalistInnen haben gesagt, sie machen so Nachrichtenstreiks für 24 Stunden und arbeiten nicht. Und ja, da ist ganz schön viel los. Dann habe ich, also ihr habt das schon so ein bisschen angefangen zu entröseln. Dieser medikamentöse Schwangerschaftsabbruch, der ist ja in Deutschland nicht legal, sondern nur bedingt straffrei. Das heißt, bevor man Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch bekommt, muss man als ungewollt schwangere Person ein ganz schönes Prozedere durchlaufen. Man muss eine Schwangerschaftskonfliktberatung machen, 3 Tage warten und dann erst kann man zu einer Ärztin oder einem Arzt, um eben Zugang zu so einem Abbruch zu bekommen. Und auch das ist je nach Wohnort nicht unbedingt leicht. Aber genau, wenn man dann eben dort einen Termin hat und dieses Prozedere durchlaufen hat, bekommt man ein Rezept für diese Tabletten. Es gibt aber auch, was du ja auch schon erwähnt hattest, so digitale AnbieterInnen oder Gruppen, die sich dafür einsetzen, dass auch Menschen in Ländern, in denen Schwangerschaftsabbrüche nicht so leicht zugänglich sind, dass die auch Zugang zu den Medikamenten bekommen, zum Beispiel Women on Web. Da habe ich mal die Website verlinkt. Das ist sehr interessant, was für Arbeit die machen. Dann zur Wahlrechtsreform. Da hatte ja Holger gefragt, mir aber wieder einen kleinen Auftrag gegeben. Wie war das jetzt mit diesen 598 und 630 Menschen im Bundestag? Im Januar haben die Ampelparteien einen Entwurf für die Wahlrechtsreform eingebracht. Und in dem waren eben diese 598 Mitglieder des Bundestages vorgesehen. Aber die Zahl wurde jetzt erhöht auf 630, weil man wollte, dass die Zahl der sogenannten verwaisten Wahlkreise sinkt. Verwaiste Wahlkreise, das sind Wahlkreise, aus denen dann am Ende kein direkt gewählter Abgeordneter im Parlament sitzt. Und offenbar musste dafür diese Zahl angehoben werden. Genau, dann hatte ja Scham gefragt, wie viele Menschen genau eigentlich auf der Kap Anamur gerettet wurden. Und zwischen 1979 und 1982 wurden fast 9.500 Menschen gerettet und über 35.000 Menschen an Bord medizinisch versorgt. Und noch eine letzte Sache. Advanced Chemistry hat das Lied »Fremd im eigenen Land« 1992 rausgebracht. Also es ist schon ganz schön alt, aber er ist 31 Jahre alt.
Noch keine 40.
Noch keine 40, genau.
Super, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und einen kleinen Nachtrag habe ich noch. Das ist gerade erst veröffentlicht worden, vor einer knappen Stunde, nämlich dass die Rentenpläne von Emmanuel Macron, von denen Holger vorhin erzählt hatte, wo er sich noch gewundert hatte, warum es keine Misstrauensanträge gibt, da stellt die Opposition jetzt doch 2 Misstrauensanträge gegen die von der Regierung in der Nationalversammlung vorbei beschlossene Rentenreform. Ja, und alles Weitere könnt ihr vielleicht selber nachlesen in einem Artikel der Zeit, den ich euch in den Shownotes dazu noch verlinke. Und vielleicht greifen wir es kommende Woche auch nochmal auf. Dann kommen wir jetzt dazu, denjenigen zu danken, die uns unterstützen und die Sendung damit möglich machen. Falls ihr noch nicht dabei seid, auf wochendämmerung.de findet ihr alle Wege, das zu tun. Direkt aufs Konto oder aber auch mit dem kleinen Umweg über Steady. Und da gibt es die Ultras und den Fanclub, deren Namen wir jede Woche vorlesen. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Happy Pi Day. Oh, war schon wieder vorgestern. 3,14159265358970338327950283817169399375109 und so weiter.
Es gibt ja Leute, die können das. Es gibt so
ein, können es auswendig, ne?
Ja, natürlich nicht.
Bis zu bestimmten Stellen.
Genau, weil ganz. Also, ich kann Pi ganz auswendig aufsagen. Alexander Bohnsack ist dankbar, dass Holger hin und wieder Alex heile Welt einreißt. Jetzt eben Geld fürs Alter statt Konsum und hoffen, dass es reicht.
Marc Bremer.
Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. A caution! Cold carbon breaks are very touchy to numerous solicitations.
Oliver Delpy.
Silke Dietz.
Und auch very touchy. Doris D. wie Doris Day.
Nimm die Hand da weg. Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Axel Höhle sagt vielen Dank für die Post, das Buch und die lieben Worte.
Katharina Hüll.
Mein Name ist Holger, ich sage hier an.
Der Jan.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Heiko Linke.
Müsli, miam, miam, miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Martin Berwald sendet stets verspätete Grüße aus der ICE-Haltestelle Göttingen.
There's hope, there's always hope.
Joachim Urlas.
Nach einem ICE-Haltestelle, lustiger.
Ja.
Olaf und Fiete.
So, dann muss und so weiter.
Und so kam es und so weiter.
Jens Viehweg.
Michael Völksen.
Bernd und Froschi W. Möller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Cindy und Timmy Wüst.
Guido Baulich.
Anita Schroven.
Und jetzt der Fanclub.
Juli und Sebastian.
Wie viele Aale passen denn in so ein Luftkissenboot?
Du musst es natürlich auf passen betonen. Wie viele Aale passen denn so in ein Luftkissenboot? Wie viele Aale passen denn in so ein Luftkissenboot?
An die 3000.
Anna möchte einen vegetarischen Haushalt, aber Maya ernährt sich ausschließlich von Fleisch.
Man ebte heu, ebte man nie heu, ebte beten.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Martin Balaschk enthält Glutamat.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilecke.
Florian Beisel.
O. Ben.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Bibi Blocksberg.
Markus Boslett.
Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Möchtest du Loriot zitieren?
Christoph Henninger und Clemens Langhans, es wird Zeit, mal wieder in eure Dingsi reinzuschreiben. Nein, ich möchte einfach nur hier sitzen.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Cristiano del Tauscho.
Silke Baumeister, ich werde niemals dick und rund, weil ich mich so gut ernähre. Von jetzt an lebe ich gesund und bin zu Tieren fair. Denn für mich macht niemand Tiere tot. Ich lege mir Löwenzahn aufs Brot. Halleluja, denn ich esse Blumen.
Das kenne ich irgendwoher.
Das ist ein Lied. Ja, ich esse Blumen.
Ja. Boko Valentago und so weiter.
Romana, es heißt der, die oder das Triangel. Alles ist möglich.
Alles kann, nichts muss. Pling. Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
Jan und Steffi empfehlen euch Time is Up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
Sebastian erinnert an Mehmet Turgut.
Roland Erk.
Der Fossi-Bär erträgt es nicht mehr vorgelesen zu werden und meldet sich zurück in den Fanclub.
Claude Fankhauser.
Erträgt es nicht mehr vorgelesen zu werden.
Ich habe gedacht, nicht fehlte, ne?
Ja.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Der Freibierfried.
Andreas Freund.
Lucy freut sich sehr über die Postkarte, danke.
Marcella Frick.
Mariana Friedrich.
Mareike Geib.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich.
Bärbel Grothaus.
Miriam und David grüßen Samson.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Lady de Winter grüßt die Prinzessin.
Katie grüßt Joni.
Ricardo Gatter.
F&H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst-Wiventer.
Paul Hilbert.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Lola, gehst du einkaufen? Ich brauche Shampoo.
Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
Der Oberfrippenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Langsam wird es wieder lustig, wenn man das oft genug vorliest. Tobias Johannes. Johannes, Johannes.
Philipp Kahn.
Arne Kamola.
Kamikaze.
Es heißt, das mit den E-Fuels sei für die FDP ein Überlebenskampf. Keine Ahnung, warum sie sich so gegen das Überleben wehren.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Oliver Koch.
Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt.
Jessica Kogol.
Thomas Kohler.
Auf jeden Fall seid ihr die Besten. Kommt der Nachname vor dem Vornamen?
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlage-Dammers.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina.
Oliver Kerüger.
Oliver Kurfink.
Sebastian Link und Henry Vietze.
Hey Silke, Bio ist für mich Abfall. Liebe Grüße vom Andy.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Sabine Lorenz.
Sabine Lorenz Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Lars Mertens.
Martin Meschke.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
You're heavy on the woodway, my lovely Mr. Singing Club.
Das Schlimme ist, wenn man Mertens so ausspricht, als würde es einer von Studio Braun aussprechen, ist ein total lustiger Name. Wollte nur mal sagen. Samina Inanejar.
Aber no jokes with names, ne?
Ist ja kein Joke with name. Ist ja, ich habe einfach nur Mertens gesagt.
Celine Neubig.
Thorsten Wenoll.
Bernd Nossem.
Ey, du Opferkathole.
Boris Perner.
Silke Plachetta.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Claudia Pschack.
Boykott, Putzfrau weigert sich Männerklo zu reinigen. Boykott, Putzfrau weigert sich Männerklo zu reinigen.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Wilhelm Reich.
Florian Rempel.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Christian Rohleder.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schmidt.
Janine Schöne.
Susanne Schulze.
Dirk Schumann.
Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
Chip, Chip und Tap und so weiter.
Oh, nee, warte mal, wir haben gesagt, was? Neue Sachen lesen wir vor. Ja? Hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus dem Abspann der Wochendämmerung oder aus dem Zug irgendwo in Ungarn.
Das war nicht neu.
Egal. Mir war das neu.
Chip, Chip und Tap und so weiter.
Abracadabra und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Birgit Sobich.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Blas N. Stein.
Ein WochendämmerungshörerInnen-Treffen wäre richtig nice'n Stein.
Pizza Stein.
Pommes Stein.
Thomas Stein.
Jungile verabschiedet Rotrutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
Rabababara, hört die Wochendämmerung am liebsten mit Abspann Stein. Danke für die Postkarte.
Sabine Stern.
Susan Martin Stöckert.
Tanga-Unglück. Strand nach Containerschiff-Havarie mit Schlüppern bedeckt.
Günther Stück.
Claudia Tarschow.
Potz 1000.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Hans freut sich und so weiter.
Da, hinter dir, ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
haben Forsythienblüten und Veilchen gesehen und Priscilla und Gwyneth Molesworth sagen, jetzt ist nicht mehr vor, sondern erst Frühling.
Was ich im Übrigen auch an meiner Brille, ich habe doch diese automatische Sonnenbrille, ne? Diese so Plemplem-Rentner-Sonnenbrille. Und je weiter der Winter sich verabschiedet, desto schneller wird die dunkel draußen. Also zumindest bilde ich mir das ein, vielleicht ist das aber auch gar nicht so. Wo waren wir denn?
So müde und hellwach.
Noch so ein Kracher. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Und wieder der Refrain.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Audra Fischer.
Jannik Völker.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung im Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden.
Ich weiß jetzt nicht, ob es auch Loriot ist oder echt, aber das weiß man bei Deutschland ja nie.
Darum war Loriot so lustig.
Ja, Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Jenny Wiegand.
Tobias Wirth.
Endlich Wochenende.
Leere Dosen klappern am lautesten. Was soll das denn jetzt heißen?
Matthias, hast du das jetzt auf dich bezogen? Nimmst du das jetzt persönlich?
Ich fühle mich grundsätzlich nicht angesprochen. Ihr gottlosen Hunde.
Matthias Thome denkt nach über Harmonie. Brauchen wir. Schreib auf.
Nico Erfurt.
Jennifer Herbert.
Anja und Bruno Kirschner.
Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
Evelyn Künstler-Wiesmann.
Jochen Philipp.
Familie Felten und ihr Knecht.
Und Christoph Ziesecke. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Achso, wo spare ich ihn drauf? Ich vergesse das immer.
Auf die Pflege im Alter?
Oh.
Habe ich dich jetzt wieder dran erinnert?
Oh.
Okay.
Ich spare auf Drogen, die ich im Alter nehmen kann, wenn. Ich spare auf den Todesstern.
Das war die Wochendämmerung vom St. Patrick's Day. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Ei.
Übrigens, das habe ich jetzt gar nicht mehr reingebracht zum Thema Kulturkampf, aber wusstest du, dass es jetzt auch Island First gibt?
Island First?
Mhm.
Ist das eine Partei oder was ist das?
Nee, ist so eine Bewegung.
Ach Gott, sie ist das hier.
Die sind überall. Habe ich in der Irish Times gelesen. Ja, habe ich auch gedacht. Na,
vielleicht. Ich weiß schon, warum ich die Irish Times nicht mehr lese. Ja.
Eine Produktion von Haus 1.